Okay, also man muss das ja vielleicht mal erklären, ne? Also wir sind ja eigentlich nur zu dritt. Ne, wir sind zu dritt. Krankheitsbedingt fehlt Strassi und Yannick, der Chef des Ganzen, hat mir seine Unterkunft zur Verfügung gestellt. Ich sitze hier im Arbeitszimmer, im berühmten Recherchekeller. Ich muss sagen, es ist sehr schön. Der Kaffee schmeckt sehr gut. Yannick ist gut gelaunt. Freut mich.
Ich bin noch ein bisschen verunsichert, weil Veggie so nah neben mir sitzen muss. Das ist ja technisch eine anspruchsvolle Aufgabe hier, aber wir kriegen es irgendwie hin.
Aber ihr habt doch 4 Wochen lang in Katar so nah beieinander zusammengearbeitet.
Ganz genau, wir haben uns gemeinsam gesonnt, wir haben gefrühstückt, wir saßen im Auto. Also ich fühle mich neben dir wohl, Yannick. Bei dir scheint das ja noch ein bisschen, du musst dich erst wieder an mich gewöhnen, habe ich so das Gefühl.
Ja, ich brauche so ein bisschen, ich bin ja so ein kleiner Monk, ich brauche so ein bisschen Platz. Ich muss mal meine Unterlagen hier bereitlegen. Ich muss einen Mise en place machen, deswegen ist das alles ein bisschen ja, neu für mich. Neu. Ich muss mich anpassen. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen das Motto der heutigen Folge, kann ja auch sein.
Das muss man wirklich auch mal sagen, wenn Yannick irgendwo auf einem Ü-Wagen sitzt oder in einem Ü-Wagen, der ist nie so aufgeräumt wie dann. Ne? Alle anderen lassen so ein leichtes Chaos entstehen, aber bei Yannick herrscht immer die beste Ordnung und der verliert nie die Übersicht.
Aber das ist ja oft so, ne? Es gibt ja Menschen, die haben Chaos. Es gibt Menschen, die sind wie Yannick Bakic. Und es gibt Menschen wie mich. Mein Terminkalender ist ein einziges Chaos. Aber so bei mir zu Hause ist schon aufgeräumt. Also ich möchte dann zumindest, wenn ich sonst schon nicht mehr weiß, wo ich bin, dass es wenigstens sauber und ordentlich ist bei mir.
Ja, du bist ja nie zu Hause. Du hast ja gar keine Chance, Unordnung entstehen zu lassen.
Aber jetzt musst du ja auch mal aufklären, warum Strassi heute nicht da ist, oder?
Ja, es ist ein ganz, ganz trauriger Tag heute, denn zum ersten Mal in der Geschichte, in der langen Geschichte von 4 zu 3, sind wir nicht zu viert, sondern eben nur zu dritt, weil Strassi, ja, böse krank ist, ne? Den hat es richtig umgehauen. Der hat, ich weiß nicht, was es jetzt genau ist, irgendwie ein Infekt. Auf jeden Fall ging ihm so ein bisschen die Stimme aus und der hat dann die Reißleine gezogen oder musste die Reißleine ziehen und sagen, Leute, ich schaffe das nicht, ich muss mich jetzt mal ein paar Tage hinlegen und kann leider weder teilnehmen im Podcast noch Gast geben. Denn das ist ja das eigentliche Drama, dass die Straßburger Studios in Köln-Mitte im Prinzip nicht zugänglich sind und dass wir jetzt improvisieren mussten. Das heißt, ich sitze bei mir zu Hause. Und ihr habt es erklärt, ihr sitzt bei Yannick zu Hause im Schlafzimmer. Aber wir haben trotzdem gute Laune, wie ich feststelle.
Im Arbeitszimmer sitzen wir. Das
Ist das nicht das
also man muss
Gleiche?
sagen, nee, man muss wirklich sagen, es ist eine wunderschöne Wohnung. Man fühlt sich direkt wohl hier. Yannick hat mich empfangen. Also erstmal musst du diesen Berg hochklimmen. Das sind nicht genormte Treppen. Wir gucken jetzt hinten schön auf den Kölner Grüngürtel. Das ist einfach wunderbar, muss man sagen. Und aus Solidarität mit Strassis Krankheit hat Balkhausen heute geschlossen. Ich war extra da und wollte Streuselkuchen mitbringen. Zu, alle krank. Wahnsinn.
Balkhausen hat auf Halbmast geflaggt. Ja, wollen wir trotzdem mal so langsam in die Folge reinstarten, denn wir sind ja gleich auch noch verabredet mit einem Gast. Es gibt viel zu bereden und dann übernehme ich mal heute den Part und sage, das wird wahrscheinlich trotzdem die beste Folge aller Zeiten, oder?
Wir gehen fest davon aus.
Dann lass uns mal über Fußball reden.
Getränke in die Hand, das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch. Nicht.
4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Und damit ganz offiziell herzlich willkommen, seid gegrüßt, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Folge 29 von 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Heute live aus den verschiedensten Ortsteilen von Köln. Wir sind zu dritt, wir haben das gerade alles schon erklärt. Die Vorstellungsrunde, die darf natürlich trotzdem nicht ausfallen und ich beginne wie immer mit dem Elder Statesman in der Runde, der letzte Woche, vielleicht erinnert ihr euch an die vergangene Folge, mit einer Frage oder mit seiner Frage der Woche die Olympischen Spiele thematisiert hat. Denn damit kennt er sich auch gut aus. Hier bei uns gibt es jetzt wieder rhythmische Sportgymnastik. Es heißt wieder Bonze, Silber und Gold. Hier ist Thomas Wagner.
Bonze.
Und direkt neben ihm sitzt der Mann, der Feuer und Flamme ist für die dritte Liga. Er kommt niemals ins Schwimmen. Er ist in unserem Vierer, der Steuermann, reißt sich immer am Riemen. Eine Bootsklasse für sich, Yannick Barkic.
Ahoi.
Und wir schicken liebe Grüße an denjenigen, der heute fehlt. Auch er ist normalerweise Teil hier von unserem Vielseitigkeitsstreiten. Er sorgt dafür, dass es hier höher, schneller, heiter zugeht. Christian Straßburger heute nicht da, aber nächste Woche wieder, ganz sicher. Liebe Grüße gehen raus, Strassi, der sicher jetzt in diesem Moment live zuhört.
Und gute Besserung vor allem.
Natürlich.
Gute Besserung, Sohn.
Mein Name ist Tobi Schäfer und wir möchten heute den Schwerpunkt legen auf Dynamo Dresden, denn Dynamo ist in der Krise. Gleich kommt Benny Kirsten zu uns in die Runde, in die digitale Runde. Das ist in etwa 5 Minuten der Fall. Solange können wir schon mal anfangen, ne, über die Krise von Dynamo zu sprechen. Also es hat sich in den letzten Wochen ja so ein bisschen angedeutet schon. Jetzt am Wochenende 0-1 in Halle verloren. Bedeutet für das Jahr 2024 für Dynamo 8 Spiele gespielt, nur 2 gewonnen, 5 verloren. Und der Worst Case ist eingetreten. Dynamo ist jetzt nur noch Dritter. Zum ersten Mal seit, glaube ich, dem 2. oder 3. Spieltag kein direkter Aufstiegsplatz mehr. Ulm hat bei den Löwen gewonnen und ist vorbeigezogen. Und wir haben eine Nachricht bekommen von einem Dynamo Dresden-Fan auf unser 4:3-Handy. Der hat eine Sprachnachricht geschickt und ja, die sagt in etwa das aus, wie sich die Dynamo-Fans gerade fühlen.
Ich bin sehr frustriert, muss ich sagen. Also zunächst die Art und Weise, wie Dynamo auftritt, ist indiskutabel gewesen heute. Ja, und dadurch, dass das jetzt zum dritten Mal im dritten Auswärtsspiel hintereinander so gewesen ist, muss ich sagen, ist das bodenlos langsam. Momentan ist das alles andere als Aufbruchsstimmung in Dresden, sondern es ist eher Endzeitstimmung. Und so wie Dynamo derzeit spielt, werden die den Aufstieg noch verkacken.
Ja, abgesehen davon, dass er vielleicht ein paar Feldschlösschen drin hatte, das wollen wir immer zugestehen, hat er aber in der Tendenz schon ein bisschen recht. Es ist echt wirklich Worst Case jetzt gerade für Dynamo.
Ja, vor allen Dingen, was ich so alarmierend finde, du hattest 10 Punkte Vorsprung zur Pause. Du hattest dort eine Krise mit 3:0-1 Niederlagen sehr souverän praktisch besiegt und alle haben doch gedacht, okay, das wird ein Aufstieg, der steht so früh fest, dass du auch planen kannst. Und jetzt hast du ja eine Dynamik in der Krise, der Dynamo hat eine Dynamik, der wirklich schwindelerregend und verängstigt, denn du hast ja einiges, du hast Niederlagen gehabt, auf die hast du noch mit einem Ergebnis zu Hause geantwortet. Du hast einen Befreiungsschlag mit 7 Toren gegen Lübeck gehabt. Du hast angemahnt, du musst anders in den Derby gehen. Jetzt hast du in Aue verloren, du hast in Halle verloren. Jetzt spricht Stefan Kutschke im Interview bei den Kollegen davon, jeder muss sich fragen, ob er alles für Dynamo gibt. Das sind ja jetzt so Zersetzungserscheinungen praktisch, die dann in so einer Krise und in einem sehr emotionsgeladenen Verein wie Dynamo noch schneller Fahrt aufnehmen. Und alle wissen, dass auch in der Konstellation es keinen dritten Anlauf geben wird. Also weder Becker noch Anfang würden ein erneutes Scheitern, denke ich, in ihren Ämtern überstehen. Und du hast eine Mannschaft wie Ulm, die einfach nicht abzuschütteln ist, weil die auch gar nichts zu verlieren haben. Gut, der Jan schwächelt auch, aber von hinten kommen noch andere Mannschaften. Also ich möchte im Moment ungern in der Haut von schwarz-gelben Entscheidungsträgern stecken.
Also ich bin überhaupt nicht davon ausgegangen, dass Dresden am Samstag verliert gegen den HFC. Ich war doch schon sehr erschrocken, dass man nicht gelernt hat anscheinend aus den Niederlagen der letzten Wochen beziehungsweise an den Auftreten der letzten Wochen. Für mich da so das prägendste Bild, was bei mir hängen geblieben ist, es war dieser Kreis nach Schlusspfiff, der ja obligatorisch ist, wo dann erstmal der Trainer spricht, auch immer sehr emotional, was ja auch vollkommen okay ist, die Spieler nochmal abholen, was lief gut, was lief schlecht. Dann hat der Co-Trainer von Markus Anfang gesprochen und dann haben, glaube ich, beide Trainer den Kreis verlassen und dann standen nur noch die Spieler da zusammen und man hat richtig gesehen, wie sich Kutschke und Scheffler sich nicht einig waren, wie wirklich Reibung erzeugt wurde da im Kreis. Also man hat wirklich das tiefste Innenleben von Dynamo mitbekommen, so projiziert von den Medien auf dem Spielfeld, also das ist mir schon im Gedächtnis geblieben und fand ich auch total überraschend. Wobei, es ist jetzt einfach die ungeschminkte Wahrheit, Dynamo hat anscheinend ein Problem damit, wenn Mannschaften eklig spielen gegen sie. Das liegt auf der Hand und da muss Dynamo Lösungen finden. Ansonsten kann man, glaube ich, klar sagen, so wird Dynamo nicht aufsteigen.
Vor allen Dingen, du hast ja dieses Problem, was du immer schon hast. Mannschaften, wenn sie nicht die Bayern in Bestform sind oder Leverkusen in der Saison, wenn du eine Mannschaft hast, die eigentlich vom spielerischen Vermögen eine andere ausspielen muss, ob du das in Liga 2 siehst, siehe HSV oder Schalke, ob du das in Liga 3 siehst, wo Dynamo ja von allen auf dieses Schild gehoben wurde, ne? Wenn du dann nur ein bisschen nachlässt in Sachen Intensität und in einem Derby, der HFC hat die ja aufgefressen in der ersten Viertelstunde und das verstehe ich nicht, dass du jetzt es nicht schaffst, als Mannschaft zu sagen, hey, wir müssen hier dagegen halten, wir wissen doch, was uns hier erwartet. Und ich glaube halt tatsächlich auch, wie Yannick das sagt, diese Bilder auch nach dem Schlusspfiff, klar, das ist ungeschminkt nach dem Abpfiff und es ist auch gar nicht schlimm, aber meiner Meinung nach müssen die sich mal intern richtig die Meinung geigen in einem Mannschaftsabend, wirklich dieses gute Alte, jetzt kommen mal die Kisten Bier auf den Tisch und mir noch eine Pulle Schnaps und dann sagt sich jeder das, was nicht stimmt. So funktioniert ja teilweise Fußball immer noch, so arschig. Aber das ist im Moment spricht fast mehr dafür, also ich glaube am Ende immer noch, dass Dresden aufsteigt. Du hast auch letzte Woche gesagt, weil es so die individuelle Klasse ist. Aber wenn Ulm diesen Lauf beibehält, dann glaube ich, ist ein Aufstiegsplatz an die Donau vergeben.
Bin ich kurz abgelenkt gewesen, weil Benny Kirsten in dieser Runde dazu stößt.
Genau, wir sind nämlich jetzt vollzählig quasi zum Thema Dynamo Dresden und begrüßen Benny Kirsten. Grüße nach Dresden. Hallo Benny.
Ja, Grüße zurück.
Benny, man muss dazu sagen, eigentlich hatten wir uns schon länger für heute verabredet, weil wir mit dir eigentlich auf das nächste Wochenende schon gucken wollten, auf das Spiel gegen die Münchner Löwen, auf das lauteste Spiel der Saison und hatten natürlich nicht damit gerechnet, dass, ich nenne es jetzt mal, wie es ist, der Haussegen aktuell heute so schief hängt. Deswegen ist das super Timing, dass du bei uns in der Runde bist. Nimm uns mal kurz mit, wie niedergeschlagen ist man gerade in Dresden bei euch im Verein?
Naja, ist ja klar, bei einer Derby-Niederlage, das ist wie vor 2 Wochen gewesen. Das ist halt unangenehm, das ist klar. Wir wissen ja auch, dass die Spiele für die Fans und für die Fangemeinschaft auch extrem wichtig sind. Und von daher, ja, das ist am Ende unglücklich gelaufen. Dennoch glaube ich, dass man das richtig einzuordnen weiß. Und von daher wird auch die Woche über konzentriert in Richtung 1860 München gearbeitet.
Benny, Thomas hier, schönen guten Morgen. Wir haben uns ja vor 6 Wochen, glaube ich, ungefähr gesehen in Dresden bei einer sehr netten Veranstaltung im Jugendbereich. Und da war ja alles in Dresden, ja, ich würde sagen, eigentlich schon so in so einer Atmosphäre. Mensch, wir haben 10 Punkte Vorsprung. Wir haben die eine Krise in der Vorrunde sehr gut überstanden. Das ist eine gute Mannschaft. Jetzt kommt noch Arslan zurück. Ich meine, du hast ja auch das Wappen auf der Brust und du wirst jetzt sicherlich hier nicht irgendwas zerlegen, was noch gar nicht zu zerlegen ist. Aber hast du irgendeine Erklärung für diese Dynamik, die gerade aufgekommen ist? Denn es ist ja schon Wahnsinn, wie oft ihr jetzt in der Rückrunde verloren habt, wie der Vorsprung geschmolzen ist, wie wir nach dem Spiel dann auch Szenen im Mannschaftskreis hatten. Yannick hat es gerade angesprochen, auch ein Kutschke, der klare Worte findet, der dann auch mal mit Schäffler eine Reiberei hat. Die muss ja gar nicht schlimm sein. Reiberei ist ja, erzeugt ja auch was. Aber die Souveränität, die ist ja im Moment weg. Wodurch ist das deiner Meinung nach zu erklären?
Oh wow, ich glaube, dass das extrem komplex ist, sowas zu erklären, weil das von außen sicherlich immer schwierig ist, so als intern. Ich meine, wenn du selbst Spieler gewesen bist, weißt du natürlich, dass nicht nur spielerische Dinge eine Rolle spielen, sondern auch die mentale Schiene. Wir haben Dynamo oder wir haben in der Hinrunde beziehungsweise im gesamten Jahr 2023 ja wirklich eine brutale Serie gespielt. Wenn ich überlege, wie viele Punkte wir geholt haben, auch durch die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, dann ist das natürlich jetzt, umso schwerwiegender, dass man jetzt in den letzten Spielen immer mal wieder Rückschläge hatte, dazwischen halt mit Lübeck wirklich ein klares Ausrufezeichen nochmal gesetzt hat. Und ich glaube einfach, dass es manchmal auch Gratwanderungen sind. Speziell in der dritten Liga ist es ja so, dass selbst wenn du oben stehst, du ja überall immer wieder 100% geben musst. Und es ist klar, wenn du der Gejagte bist, dann ist für jede Mannschaft, die unter dir steht, das Spiel gegen Dynamo Dresden, speziell hier bei uns im RHS, also im Rudolf-Habig-Stadion, immer ein Highlight. Und dann gibt es Mannschaften, die dann auch mal über dem Zenit spielen. Und du hattest jetzt immer Teams, die dann am Ende ja auch nicht unverdient gewonnen haben, weil sie einfach ihre Torchancen effizient genutzt haben. Dennoch hast du selbst ja immer wieder Torchancen kreiert. Und jetzt leider das Spiel am Wochenende konnte ich nicht zu die vollen 90 Minuten lang sehen, konnte bloß die Ausschnitte am Ende gucken, aber auch davor, also Rot-Weiß Essen, es war ja ein Wahnsinnsspiel und am Ende musst du eigentlich dieses Spiel gewinnen und holst am Ende nur einen Punkt. Von daher gibt es, glaube ich, von leistungsmäßig eigentlich eher weniger Bedenken aus meiner Sicht, sondern du hast halt wirklich unglücklich die Torchancen nicht genutzt und am Ende spiegelt sich das Spiel aber immer in Ergebnissen wieder und ist halt unheimlich bitter im Moment.
Obwohl Benny, also Stefan Kutschke ist ja sehr deutlich geworden in dem Interview gestern danach, auch Paul Will hat gesagt, jeder muss sich mal hinterfragen, ob er alles das bringt, was von einem Profi auch abverlangt wird. Und Stefan Kutschke hat ja auch gesagt, vielleicht waren wir uns schon zu sicher, nachdem alle gesagt haben, ihr steigt eh auf. Glaubst du, das kann schon auch irgendwie im Hinterkopf eine Rolle spielen, dass man so ein bisschen im Unterbewusstsein mit sich trägt? Ja, ja, also wer soll uns denn in dieser Liga hier noch überholen? Also dass man dann dadurch so ein paar entscheidende Prozentpunkte einfach nachlässt?
Oh, das glaube ich nicht. Also wir haben hier schon auch genug Mitarbeiter und vor allen Dingen auch einen Trainer, der natürlich da auch in der Lage ist, immer wieder darauf hinzuweisen, und es ist in den Interviews ja auch immer klar rübergekommen, dass Dynamo Dresden noch nichts erreicht hat. Und das hört man auch immer wieder, dass die Saison noch läuft, dass noch genug Punkte zu verteilen sind und dass man immer wieder ans Leistungsmaximum gehen muss. Also demnach, natürlich spielen eine Menge Emotionen eine Rolle. Ja, das sind ja zwei Führungsspieler, das sind Kapitän und Vizekapitän, die da auch mal ein Zeichen setzen. Und das ist ihr gutes Recht, dafür sind sie in dieser Situation und in dieser Lage, auch mal klare Worte zu finden. Und es sind ja auch mahnende Worte. Ja, ich meine, es ist, wenn du so eine Serie, so eine Negativserie hast, dann wird das natürlich auch nicht sportliche Gründe haben. Und dann ins Gewissen zu reden von Spielern, wo vielleicht, und jeder muss sich ja selber in den Spiegel schauen, ob er alles geleistet hat am Wochenende oder alles dafür tut, am Ende das große Ziel zu erreichen, was am Saisonanfang ausgegeben wurde. Und da muss jeder natürlich bei sich selber anfangen, das ist klar. Und deswegen überrascht mich natürlich die Ansage nicht, weil das ist auch eine Aufgabe von einem, von den Führungsspielern, da auch hinzuweisen.
Benni, du hast ja unfassbar viele Spiele für Dynamo gemacht, bist mit den Jungs aufgestiegen, bist mit dem Verein auch abgestiegen, hast schon so viele Situationen auch mit dem Verein erlebt. Wie würdest du die aktuelle Situation auch vergleichen mit denen, die du selber schon mal erlebt hast, zum Beispiel Stichwort Abstieg 2014?
Ja, ich glaube, dass man das vielleicht jetzt nicht von der Liga her vergleichen kann, aber dennoch von der emotionalen Situation her, weil du bist ja in einer ähnlichen, sagen wir, in einem ähnlichen Strudel gefangen. Ja, damals war es ein bisschen was anderes. Das war eine andere Zeit. Die Qualität der Spieler war eine andere. Auch hier bei uns, was die Trainingsmittel angeht, waren auch andere Zeiten. Wir haben jetzt ein Trainingszentrum, was wirklich hervorragend ist, auch für die Liga absolut top ist. Und am Ende muss natürlich auch Dynamo oder müssen wir irgendwann wieder in die zweite Liga kommen, um die nächsten Schritte zu machen. Und damit wollte man den Grundstein hier auch legen, gerade mit den Trainingsmöglichkeiten. Und damals war es aber einfach, man musste sich arrangieren. Wir hatten nicht so eine Mannschaft mit den Qualitätsspielern. Heute ist ja quasi die dritte Liga die damalige zweite Liga. So kann man das ja schon ein bisschen vergleichen. Natürlich hatte man Spieler, die da ein bisschen ausgebrochen sind, leistungsmäßig nach oben. Aber am Ende geht es hier um Aufstieg. Damals ging es um Abstieg. Das heißt, es ging damals auch um Arbeitsplätze. Es war eine sehr emotionale Situation. Und wir haben es damals nicht geschafft, am letzten Spieltag gegen Bielefeld diese Abwärtsspirale aufzuhalten. Und man muss auch fairerweise sagen, dass wir zu Recht in dem Jahr abgestiegen sind. Allerdings sehe ich es dieses Jahr auch so, dass wir uns das einfach auch verdienen müssen, aufzusteigen. Und dabei bin ich immer noch, dass diese Mannschaft 100% in der Lage ist, das umzusetzen.
Was mich mal interessieren würde, wenn du jetzt die Grundvoraussetzungen anschaust, ne? Wahnsinnig viele Fans, ein tolles Stadion, wahrscheinlich mit den höchsten Etat der Liga. Das sind die Vorteile auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, finde ich, hast du es gerade sehr eindrucksvoll beschrieben. Du bist Dynamo Dresden, du musst jedes Spiel machen. Der Gegner wächst eigentlich in jedem Spiel über sich hinaus, weil es für ihn immer das Spiel des Jahres ist. Du musst das Spiel machen, was eh schon schwierig ist. Das können vielleicht in Deutschland die Bayern, Leverkusen und Dortmund, zwei Ligen höher. Und man sieht ja auch in Liga 2, wie schwer sich der HSV oder Schalke tun, wo auch alle sagen, ihr müsst in die erste Liga aufsteigen. Das ist halt was anderes, als wenn du wie Ulm vielleicht aus einer Außenseiterrolle kommst. Meine Frage zielt darauf hin, Spieler, die nach Dresden kommen, die sind natürlich begeistert, dass so ein Club dich haben will. Aber glaubst du, dass alle wissen, am Moment der Vertragsunterschrift, was da auf dich zukommt, was da auch für eine Wucht auf dich zukommt und was jetzt auch für ein Druck da ist? Oder ist es manchmal so, dass du denkst, boah, das Paket Dynamo ist geil, aber was dahinter steckt, was du auch leisten musst, um dann aufzusteigen, das ist halt doch noch ein bisschen mehr.
Natürlich, das ist in der Stadt, wenn du hier wohnst, du warst vor ein paar Wochen hier, Dynamo Dresden ist eine Religion hier. Dynamo Dresden ist das Einzige, was im Fußball hier wirklich eine gewisse Messlatte legt. Auch wenn die Liga jetzt nicht gerade die attraktivste ist, dennoch ist das für die Menschen hier Bundesliga. Und die Verantwortung, die wiegt unheimlich schwer. Das kannst du vorher überhaupt nicht verlangen von den Spielern oder auch von Mitarbeitern, dass sie wissen, wenn du nicht aus dieser Stadt kommst, wenn du nicht in dieser Stadt geboren bist oder vorher schon damit zu tun hattest, was das eigentlich bedeutet, das weiße D auf dem weinroten Grund zu haben und dass das eine extreme Drucksituation sein kann. Das kannst du vorher nie abschätzen. Die Jungs müssen da hineinwachsen. Das ist etwas anderes, als wenn du ein Aufsteiger aus der vierten Liga bist, wo du Rückenwind hast, wo du auch weißt, okay, ich konnte das schon mal mit dem oder mit dem Spieler erreichen. Und es ist ja nicht verwunderlich, dass diese Teams sich adaptieren, sich anpassen und auf einmal dann wieder den ähnlichen Fußball spielen wie das Jahr zuvor, wo sie aufgestiegen sind. Also wir haben es bei Elversberg gesehen, sehr beeindruckend gesehen, was möglich ist mit einer in Anführungszeichen qualitativ schlechteren Ausgangssituation, weil man ja nicht weiß, können die Spieler auch dritte Liga spielen? Plötzlich können sie es und performen genauso wie das Jahr zuvor. Und das hast du natürlich jetzt hier auch. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn du wirklich mal in diesem Stadion stehst und wir haben einen Schnitt von, ich glaube, 26.000 Zuschauern. Ja, das ist ein Highlight. Und wenn du das jedes Wochenende hast, aber halt eben als Heimmannschaft, dann weißt du auch, was das heißt, eine Drucksituation zu spüren, wenn 10.000 im K-Block sind und dann die ersten 5 Minuten vielleicht nicht das gespielt wird, was sie gerne sehen wollen. Das muss man verarbeiten können, das muss man einordnen können und am Ende bleibt es natürlich Fußball. Nur für die Menschen ist das natürlich mehr und das weiß jeder. Ihr wart alle schon mal hier, ihr seht es alle im Fernsehen. Es ist nun mal einfach eine andere Welt, wenn du hier die Autobahn runterfährst und überall die Dynamo-Aufkleber siehst. Ja, du weißt du ganz genau, das kannst du spüren. Und das merken die Jungs natürlich auch. Und trotzdem, du musst versuchen, das zu lieben, lieben zu lernen. Und wenn du das verinnerlicht hast, dann hast du eine sehr, sehr gute Chance, auch sehr erfolgreich zu werden hier.
Wer das auch verinnerlichen muss und wer ja immer im Zentrum von all dem steht, ist der Cheftrainer, Markus Anfang in diesem Fall. Wir hören uns mal an, wie er oder was er nach dem Spiel gesagt hat, nach der Niederlage gegen Halle, am Mikrofon von unserer Kollegin Steffi Blochwitz.
Wenn wir ein bisschen auf die Zahlen gucken, ist jetzt schon das dritte Spiel ohne Sieg, ohne Erfolg. Sie hatten sich viel vorgenommen, gerade nach dieser Reaktion nach Essen. Ist das eine Situation, macht Ihnen das langsam Sorge, dass dieser Ulm hat gewonnen, dass dieses große Ziel auch in Gefahr gerät?
Ja, dann ist Ulm jetzt der absolute Top-Favorit mit Regensburg.
Was macht es mit Ihnen?
Dass wir weiter dran arbeiten und werden alles dafür tun, gute Spiele zu machen und am Ende Ergebnisse zu erzielen. Wir haben jetzt noch 10 Spiele und müssen halt schauen, dass wir in die Ergebnisse kommen.
Benni, findest du nicht auch, dass man nicht nur jetzt in diesem Interview, sondern eigentlich schon die ganze Saison Markus Anfang schon auch ein bisschen anmerkt, unter welchem Druck er einfach steht, qua der ganzen Sachen, die du eben auch erklärt hast, weil es eben Dynamo Dresden ist?
Ja, natürlich. Also man muss sich das jetzt mal vorstellen. Du bist in so einer Situation, es ist ungefähr 5 Minuten nach dem Spiel und man weiß natürlich, welche Frage jetzt kommt. Dann hat Ulm natürlich noch gewonnen. Ich muss aber dazu sagen, wir sind hier auch schon mit deutlich schlechteren Situationen aufgestiegen. Also es ist ja nicht so, als wäre es der letzte Spieltag und das Ziel ist irgendwie jetzt in den Bach runtergegangen, sondern es ist natürlich klar, Dynamo war, oder wir sind die ganze Zeit Gejagter gewesen und jetzt können wir jagen. Es ist eine andere Situation. Und das ist doch eine ganz normale Situation, die im Fußball vorkommt. Und das natürlich, dass der Trainer da nach so einem Interview vielleicht dann auch mal ein bisschen, sagen wir mal, ja, grantiger wird, das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar, weil, und das wisst ihr ja auch, Journalisten wissen ja, wie sie bohren müssen, damit sie am Ende auch eine Aussage bekommen, womit man arbeiten könnte, worüber würden wir uns heute unterhalten. Aber ich finde, er hat das richtig gesagt. Ja, jetzt sind halt die 2 Top-Mannschaften, sind jetzt Regensburg und Ulm. So, und jetzt können wir gucken, was am Wochenende passiert. Und am Freitag findet hier ein Highlight statt. Flutlicht. Spiel ist, glaube ich, ausverkauft. Und dann freue ich mich schon. Also ich bin definitiv auch da und feuer die Jungs auch an.
Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Das lauteste Spiel der Saison, so haben wir es getauft.
Das ist jedes Spiel.
Naja, die Löwen kommen ja auch. Du hast eben schon die Stimmung in der Stadt auch schon beschrieben und wie, oder du hast es als Religion bezeichnet, Dynamo. Wir haben auch die ganze Saison schon gemerkt, dieser Schulterschluss zwischen Fans und Mannschaft, was vor der Saison irgendwie so ein großes Zeichen war, was vor allem letzte Saison, am letzten Spieltag irgendwie gesetzt wurde, als die Mannschaft dann ja, von den Fans gefeiert wurde. Man hat sich heiß gemacht für die ganze Saison. Das hat man jetzt die ganze Saison irgendwie gemerkt, dass das irgendwie eine Einheit war. Hast du das Gefühl, dass jetzt am Samstag eventuell was kaputt gegangen sein könnte aufgrund der Ergebnisse und des Auftretens der letzten Wochen?
Dynamo-Fans sind leidgeprüft. Das ist zum einen. Ja, also Dynamo heißt leiden aus Fansicht. Das wird dir jeder bestätigen, der hier seit Kindesbein schwarz-gelb trägt. Und am Ende ist es doch aber wichtig, dass man das unmittelbar nach dem Spiel löst, dass sich auch die Stimmung so ein kleines bisschen sag mal, normalisieren kann. Natürlich, du bist als Spieler in einer ganz unangenehmen Situation, dass du vor dem Block musst. Gab ja dann noch ein bisschen Probleme während des Spiels, so wie ich das mal mitbekommen hatte. Ist unangenehm, weil du natürlich auch nicht weißt, wie reagieren die Fans. Du weißt, in welcher Situation du gerade stehst. Und dann ist es natürlich auch so, dass Fans durchaus dann ihr Recht haben, auch ihre Meinung kundzutun. Aber danach ist es auch wieder so, dass man nach Hause fährt, dass jeder sich erden kann, auch die Fans selbst, und dann aber so in die neue Woche gehen kann. Und wir werden am Freitag sehen oder hören und fühlen, dass die Fans vielleicht das Spiel nicht vergessen haben, aber dass sie wissen, dass das nächste Spiel das Wichtigere ist. Und es wird immer so sein, dass wenn es drauf ankommt, dann sind alle da und dann stehen sie auch hinter der Mannschaft. Das war noch nie anders. Und wenn man das Herz auf den Platz lässt und wenn man das auch symbolisiert, auch wenn es nicht rund läuft, dann ist es trotzdem so, dass die immer kommen, weil eine Sache ist halt auch klar. Wenn Spieler nun mal einfach kommen und gehen, die Fans sind immer da und das war nie anders.
Vielleicht noch eins von mir zum Abschluss, Benny. Wer sind denn im Moment die Spieler, die vorangehen? Also ein Kutschke geht als Kapitän gefühlt immer voran. Der gibt auch sehr selbstkritische Interviews, aber er schießt im Moment auch nicht das Netz kaputt. Sind die Spieler, die jetzt da sein müssen, qua ihrer Erfahrung oder weil sie wissen, was Dynamo bedeutet? Ich hatte eben Gänsehaut, als du gesagt hast, was dieser Verein für die Stadt bedeutet. Wer ist denn jetzt gerade im Moment so stabil, dass er sich für die anderen auch so als Rettungsanker erweisen kann?
Das Kollektiv an sich, die Mannschaft an sich. Ich würde das nicht auf einzelne Personen jetzt irgendwie runterbrechen und sagen, der, der und der. Natürlich hast du ein Gerüst, was vorweggeht, leistungsmäßig, wie auch von der Präsenz her. Aber es ist auch die Art und Weise des Stolzes, wie du auf dem Platz stehst und wie du arbeitest. Du musst kein Lautsprecher sein, um vorwegzugehen, um auch mit deinen Taten eine gewisse Form von Symbolik zu zeigen. Und da sollte sich auch keiner rausnehmen. Das ist der 18-Jährige hat genau dasselbe Recht wie der 35-Jährige, aber das kannst du nur als Mannschaft lösen. Es gibt bestimmte Situationen, da werden Spieler, Zenit-Spieler, die dann über drüber gehen, die dann mit ihrer Leistung wirklich für einen Unterschied sorgen. Diese Spieler hast du definitiv, keine Frage. Und man muss natürlich dann auch hoffen, dass du Spielglück hast. Gerade in so einer Situation, dass vielleicht auch mal der Ball irgendwie eklig über die Linie geht, ja, oder einfach mal so das erzwingen wollen, einfach, dass der Glaube spürbar ist. Und da brauchst du keine 3-4 Spieler, die da vorne weggehen, sondern das muss die Mannschaft an sich lösen. Aber nochmal, ich bin vielleicht auch dazu romantisch unterwegs, aber ich glaube, dass die Truppe das regeln wird und regeln kann. Denn wenn man nüchtern auf die Tabelle guckt, jetzt lassen wir mal den Trend mal weg, dann wirst du trotzdem sagen, dass viele Mannschaften gerne in dieser Situation stecken würden. Und wir haben es ja hier auch noch selber in der Hand. Und als Gejagter musst du erstmal hier hinkommen. Und das wird ja passieren, bald, in 2 Wochen dann.
Dann kommt Ulm.
Und dann musst du halt eben auch dann schauen, wie kriegst du es auf den Platz. Und das Spiel muss erst gespielt werden, so eklig, wie das sich anhört. Aber alles ist möglich.
Also ganz genau, wir müssen natürlich aufpassen und dürfen nicht so tun, als seid ihr gerade in Abstiegsgefahr, sondern es ist nach wie vor alles immer noch drin. Ne? Aber klar, aber du hast es gesagt, es ist der Trend, der eben aktuell so ein bisschen besorgniserregend ist. Und eine Sache würde mich noch interessieren. Wir zeichnen jetzt Montagvormittag auf und ich habe irgendwo gelesen, am Dienstag soll irgendwas passieren. Da geht es auf keinen Fall um den Trainer. Ne? Markus Anfang steht da nicht zur Debatte, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Aber irgendwas soll passieren, was für Schub sorgt oder für keine Ahnung. Ist das sowas wie, Veggie sprach eben auch schon mal sowas an wie ein Mannschaftsabend, dass sich die Mannschaft zusammensetzt, ich meine nochmal die Meinung geigt oder was kriegst du da mit oder was ist da jetzt in der Woche angesagt?
Oh wow, da bin ich tatsächlich ja überfragt, weil ich glaube, dass unser Trainerteam extrem erfahren ist und auch weiß, was in solchen Situationen auch zu tun ist. War ja auch schon bei vielen Mannschaften oberhalb der dritten Liga. Also da mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken, dass da wirklich ein Signal kommt. Und was das sein wird, kann ich mir tatsächlich auch schwer vorstellen, weil da sind ja der Kreativität keine Grenzen gesetzt heutzutage. Also da hatte ich auch als Aktiver zu den Zeiten damals ja auch die kuriosesten Sachen, die am Ende irgendwie vielleicht auch was gebracht haben. Ja, also ob das ein Mannschaftsabend ist oder ob das irgendwas anderes ist, ich bin gespannt. Also jetzt habt ihr mich natürlich heiß gemacht. Jetzt will ich es auch wissen.
Ja, ich tippe, wir werden es erfahren, spätestens dann am Dienstag oder Mittwoch.
Gehe ich von aus, ja.
Sehen wir dich denn am Freitag im Stadion?
Das wird tatsächlich darauf hinauslaufen, ja. Aber ihr werdet mich vermutlich nicht sehen.
Also nach den Worten von Benny Kirsten bin ich mega heiß auf den Freitag. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Nee, ich bin, ich weiß genau, ist sehr schön. Ja, mein Freundeskreis, Surprise, Surprise, besteht ja aus vielen Dynamo-Fans. ja, also das wird auf jeden Fall Freitag sehr, 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 sehr cool werden. Ihr werdet mich auf keinem gepolsterten Stuhl finden, das kann ich so viel schon mal sagen. Aber es wird sich eingestimmt, glaube ich, im Gesamt-Dresden.
Yannick, es ist ja auch für uns, für Magenta Sport, ein ganz besonderes Spiel. Du hast es schon gesagt oder wir haben es mehrfach erwähnt, wir haben es das lauteste Spiel der Saison getauft. Warum ist das am Freitagabend nochmal besonders, auch für uns in der Übertragung als Macher? Oder was haben wir auch vor? Kannst du ein bisschen was dazu sagen?
Es wird jetzt sehr technisch, ne? Also das ist ein Spiel, wo halt andere Kameras zum Einsatz kommen als sonst. Wir werden mit einem größeren Besteck, wie wir das so sagen, vor Ort sein. Wir werden mit Experte vor Ort sein. Wir werden, hoffentlich wird Christian Straßburger wieder gesund sein, dann wird er das Spiel kommentieren. Wir werden einen Groundhopper vor Ort produzieren, also Alex Klich wird vor Ort sein. Es wird sehr viel Personal da sein und wir wollen das Spiel so gut wie möglich abbilden und möchten natürlich so viel wie möglich von dieser Religion, von der du eben gesprochen hast, halt irgendwie ja den Leuten näher bringen. Das ist das große Ziel.
Und wir werden mit allen Augen danach suchen, wo Benny Kirsten sich aufhält im Stadion.
Ja, das bin ich. Keine Sorge.
Benny, aber dann sind wir doch sehr gespannt auf Freitag und auf den Rest der Saison. Wir freuen uns alle dann auf das lauteste Spiel der Saison. Drücken euch die Daumen, drücken dir auch die Daumen für die A-Jugend. Da habt ihr gewonnen jetzt am Wochenende, ne, glaube ich?
Mit der U19 haben wir am Wochenende gewonnen. Also ich muss ja dazu sagen, ich in meiner Torwart-Koordinator-Funktion habe ja natürlich nicht nur einen Torhüter in der 19, sondern auch einen in der U17, in der U16, in der U15 und so weiter. Und bin froh, dass dieses Wochenende für unsere Torhüter sehr erfolgreich war mit 2-0-Spielen plus, 3-0-Spielen und keiner Niederlage. Und das ist das, was mich tatsächlich am Ende interessiert, dass meine Jungs einfach am Wochenende performt haben. Und die wurden auch gerade schon genug gescheucht. Die sind jetzt froh, dass die jetzt in die Schule gehen dürfen.
Dann hätte ich doch noch eine ligaübergreifende Frage, wenn wir schon beim Thema Torhüter sind. Wir klammern mal Drajaccia und Proll aus, aber wer ist für dich der beste Torhüter der dritten Liga, beziehungsweise der Torhüter, der so die interessanteste Entwicklung derzeit durchmacht, wo du sagst, Augen auf?
Also muss ich klar trennen, für mich ist Martin Mennel eine absolute Legende, zu Recht mit den ganzen Spielen unfassbar. Bei aller Rivalität, wissen wir, sind verschiedene Farben, die wir tragen. Aber das muss man einfach honorieren. Torhüter, der 1,83 groß ist, mit dieser Vita, ziehe ich einen Hut vor. Habe ich ganz, ganz großen Respekt. Weiß aber auch selbst, habe ich ihm auch schon gesagt. Unabhängig dessen, wenn man das jetzt mal so auf die ganze Liga, wir haben hervorragende Torhüter im Moment in dieser Liga. Boah, das ist, da will ich eigentlich gar nicht so wirklich jemanden hervorheben. Aber der momentan heißeste Scheiß ist, glaube ich, im Tor vom HFC und von Saarbrücken.
Ah, okay, ja.
Ja, ich find's geil, dass du auch große Worte über den großen Rivalen findest. Bin ich cool. Ich find's cool, dass wir dich am Freitag nicht sehen, sondern nur erahnen können, wo du bist. Und würde sagen, ich weiß jetzt noch mehr. Und vor 6 Wochen habe ich es ja auch schon gespürt. Und immer, wenn ich da war, jetzt weiß ich noch mehr, was Dynamo für alle dort bedeutet. Geiler Auftritt von dir. Dankeschön.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Benny. Liebe Grüße nach Dresden und dann auf bald im Stadion. Irgendwann sehen wir uns sicherlich wieder. Danke dir. Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, Benny. Tobi, vielleicht noch für die jetzt nicht so in der dritten Liga bewandert sind. Wenn er schon sagt, beim HFC, dann am Wochenende Schulze gespielt und bei Saarbrücken Tim Schreiber, der ja auch ein Hallenser Vergangenheit hat.
Ja, ist vor allem ausgeliehen von RB Leipzig, ne? Unter den Fittichen von Schupan jetzt. Der, was ist der eigentlich da offiziell? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber auf jeden Fall hat er einen Blick auf die ausgeliehenen Spieler in der dritten Liga und Tim Schreiber ist einer davon und ich glaube, dass, ja, dass der ihn da auch gut beobachtet.
Eins vielleicht noch als Nachtrag. Ich fand, das war ein sehr emotionaler, aber auch sehr souveräner Auftritt von Benny Kirsten, dem ja auch Dynamo am Herzen liegt. Trotzdem dürfen wir eins nicht vergessen, das ist mir jetzt gerade beim Blick auf die Tabelle aufgefallen. Die haben 10-mal schon verloren, Dynamo Dresden. Also nach der 2-Punkte-Regelung wären sie mit Preußen Münster jetzt schon punktgleich. Ich glaube, es gibt eh nur 3 oder 4 Mannschaften, die jetzt mehr verloren haben oder 5. Also für einen potenziellen Aufsteiger und auch, Markus Anfang hat ja so gesagt, dann sind die jetzt die Top-Favoriten. Das hat er uns vielleicht auch noch mitgegeben von Magenta, weil wir das immer gesagt haben, sind 10 Niederlagen, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber zu reden, sind einfach zu viel. Und man mag sich nicht vorstellen, wie das ist, wenn Freitagabend nach 20 Minuten die Löwen vielleicht 1-0 führen, dann ist das Stadion auch laut, aber dann kommt das auch zum Tragen, was Benny eben gesagt hat. Also bei aller sachlichen Einordnung und Dynamo ist immer noch in einer guten Ausgangsposition, sind 10 Niederlagen zu viel.
Ja, und wir haben es ja jetzt gerade auch schon gesagt, also das Spiel am Freitag gegen die Löwen ist outstanding, aber tabellarisch wird es danach natürlich interessant. Dann kommt tatsächlich Ulm nach Dresden und dann spielen sie in Münster, also wirklich gegen die beiden Mannschaften, die da oben jetzt auch kräftig mitmischen. Aber da ist Dynamo auch zum Liefern jetzt dann verurteilt. Also da müssen sie dann tatsächlich jetzt aber auch zeigen, dass sie dann doch der Top-Favorit sind auf den Aufstieg, auch wenn sie es selber nicht sagen.
Ich bin erstmal nochmal total geflasht von Benny Kirsten, in was für einer Inbrunst er spricht, so richtig also ich kann mir den so gut vorstellen als Trainer. Ich habe gerade richtig Bock bekommen, irgendwie rauszugehen, um Fußball zu spielen, auch wenn das keiner sehen möchte, aber irgendwie hatte der so eine Energie in sich, wo ich sage, yo, geil, also der hatte da so eine Überzeugung, fand ich stark, den Auftritt, muss ich echt sagen. Also
Yannick hat sich schon die kurze Hose angezogen und die Handschuhe rausgeholt. Und übrigens, es sind nicht nur 5, es sind 9 Mannschaften, die mehr verloren haben, aber ich bleibe dabei, 10 Niederlagen sind zu viel.
Was jetzt natürlich noch gar nicht so richtig angesprochen wurde, ist der Gegner, gegen den Dresden verloren hat am Wochenende. Dazu haben wir auch eine Nachricht bekommen auf unser 4:3-Handy und zwar von Patrick, der geschrieben hat, Servus Männer, was sagt ihr eigentlich zu unserem HFC? Halten wir die Klasse nach den jüngsten 2 Spielen? Sonst ist es nämlich ja immer relativ ruhig um Halle in eurem Podcast. Aber sag doch jetzt gerne mal was dazu. Grüße aus dem, Achtung, sonnigen Miami. Macht weiter so.
Also da muss ich jetzt mal nach Miami direkt sagen, dass wir über den HFC meiner Meinung nach schon häufiger gesprochen haben. Wir hatten ja auch Dominik Baumann hier. Also das, gut, jeder Fan möchte am liebsten natürlich wahrscheinlich einen Podcast fast nur über seinen Club hören. Ich finde, dass der HFC eine Widerstandsmentalität einfach immer über die Jahre hat. Sie haben mal ganz andere Ziele vor 4, 5 Jahren gehabt. Im Moment geht es eigentlich immer nur um das sportliche Überleben in Liga 3. Zwischendurch sieht es immer so aus, als wenn sie es dieses Jahr erwischt. Und dann kommen sie halt doch wieder. Jetzt haben sie sogar mal 0 gespielt. Das war ja auch ganz lange ein Thema. Ich mag die Art von Sreto Ristić, muss ich sagen. Und sie haben so eine Mannschaft von Haudegen und Kämpfer. Vorne Baumann, Niedfeld, der knallt einen Elfmeter, also nicht rein, ist aber trotzdem der überragende Mann. Kreuzer ist wieder da. Und so ein Derby zu spielen, das spricht ganz klar dafür, dass die Mannschaft da ist. HFC, Bielefeld, Mannheim, Duisburg. Wir kommen wohl nicht darum herum, dass 1 oder 2 von diesen großen Traditionsvereinen absteigen, aber ich würde jetzt viel Geld wetten, dass es der HFC nicht ist.
Oh, du lässt dich von der aktuellen Form sozusagen beeinflussen. Also ich habe ja wochenlang immer gemahnt, also wenn der HFC nicht anfängt zu 0 zu spielen, dann werden sie auf jeden Fall absteigen. Jetzt haben sie es 2-mal gemacht, prompt haben sie 2-mal gewonnen und schon ist natürlich alles wieder rosa-rot. Du hast eben Ristić angesprochen, finde ich auch ein total interessanter Trainer, der diese Art nach dem Spiel, der ist ja, der, ich weiß nicht, wie er das macht, aber der fährt sich so runter in den Interviews, der lässt überhaupt keine Emotionalität zu. Das hat man am Samstag eben ganz schön gesehen bei Markus Anfang im Vergleich, dass er schon mit sich zu kämpfen hatte, da nicht auszubrechen, aber das ist jetzt nur Psychologie und sehr aus der Ferne geurteilt. Ansonsten muss ich sagen, ist das... Also es steckt so viel drin. Also zum einen ist es ja auch so, dass die beiden Ex-Dynamos spielentscheidend waren. Ne? Also Kreuzer macht die Flanke, der ja genau diese nötige Aggressivität und Emotionalität mitgebracht hat, die ja ganz Dynamo anscheinend ja nicht hatte an diesem Nachmittag. Dann trifft Baumann mal wieder. Wie hat ihn Niklas Kreuzer bezeichnet? Der kleine Bomber. Finde ich auch ganz witzig. Aber trotzdem möchte ich jetzt den HFC hier nicht in den Himmel loben, weil es ist ja auch, die dritte Liga ist so eine Liga, wo du Glück haben musst, wann du auf welchen Gegner triffst. Und der HFC hatte jetzt einfach mal das Spiel gegen Lübeck und das Spiel gegen Dynamo. Ich glaube, hättest du vor 10 Wochen gegen Dynamo gespielt, kurz vor der Winterpause, dann hätten sie dieses Spiel auf jeden Fall verloren. Und deswegen muss man diese beiden Spiele auch ein bisschen einordnen. Genauso beim MSV Duisburg. Vor 4 Wochen war der MSV Duisburg mausetot. Da hätte jeder Viertligist wahrscheinlich gegen diese Mannschaft gewonnen. Mittlerweile sind die sowas von konkurrenzfähig und sind wieder angekommen in der Liga. Deswegen will ich damit sagen, immer darauf achten, wann spiele ich gegen welchen Gegner. Das ist schon sehr entscheidend in dieser Liga.
Nehme ich dir total ab, weil niemand diese ganzen Spielpläne auch so durchrechnet wie du. Und du hast vollkommen recht. Aber Fakt ist natürlich auch, das gleicht sich dann aber in einer anderen Situation vielleicht auch mal wieder aus, wo du zum Beispiel vor 3 Wochen hättest doch nicht gegen Saarbrücken spielen wollen, dann hast du es jetzt wieder. Also es ist natürlich, weil diese Liga so ausgeglichen ist, immer entscheidend, wann triffst du auf wen. Aber ich glaube, das kann sich bei 38 Spielen oder gleicht sich das meistens wieder auf. Was für den HFC spricht, du hast 9-mal gewonnen, mit Abstand am meisten unten im Keller. Also sie sind in der Lage, Spiele zu gewinnen. Sie haben 43 Tore erzielt. Das ist eine Menge für eine Mannschaft, die unten steht. Und für mich ist klar, ich habe gesagt, das Tabellenmittelfeld besteht, letzte Woche habe ich gesagt, aus Viktoria Köln und Ferl. Jetzt sind für mich 60 und Ingolstadt dazugekommen. Darunter, ich glaube, dass Freiburg und leider Lübeck absteigen werden. Und ansonsten haben wir 2 aus 4. 4 große Traditionsvereine und 2 müssen runter. Und ich sage im Moment, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, in der Konstellation steigt Bielefeld ab. Denn das sind auch die einzigen, die, also ich weiß nicht, wo sind die Erfolgserlebnisse? In Saarbrücken waren sie richtig gut, da kriegen sie in der letzten Minute einen rein. Jetzt quälen sie sich zu einem 0-0 gegen Ferl. Die anderen, ich habe Mannheim gesehen am Samstag, die leben. Ich habe Duisburg gestern gesehen, da lebt die ganze Stadt. Den HFC haben wir gerade angesprochen. Also für mich leider der große DSC Arminia Bielefeld im Moment mit den schlechtesten Aussichten.
Ja, zumindest mal der Verlierer des Wochenendes. Ne? Die anderen Großen, die wir jetzt angesprochen haben, Mannheim, Duisburg und eben Halle, haben alle gegen Mannschaften aus den Top 5 gewonnen. Das pusht dich natürlich auch, also jenseits der 3 Punkte nochmal nach vorne. Bielefeld eben nur die Nullnummer gegen Ferl. Und wenn wir dann vielleicht mal kurz zu Mannheim kommen, die zu Hause Regensburg geschlagen haben und ja nach der Halbzeitpause ja wie ausgewechselt zurückgekommen sind. Ne? Marco Antwerpen hat dann den Sieg eingewechselt, 3 Joker-Tore. Kann man sagen, er ist endlich in den Köpfen der Spieler vom Waldhof angekommen? Also es ist endlich das passiert, warum man ihn geholt hat, also nur ein bisschen Zeit versetzt, dass auf einmal so diese Emotion da ist, auch bei den Spielern und die Leidenschaft und dieser Wille, das jetzt auch wirklich zu schaffen. Also ist es sein Verdienst letztendlich?
Also Veggie war ja am Samstag vor Ort, der wird gleich ein bisschen Näheres wahrscheinlich dazu erzählen, was ich so aus der Distanz wahrgenommen habe. Kann man das schon so sehen? Worüber ich gestolpert bin, ist über die Aussage im Nachlauf, wo er meinte, ja, ihr denkt immer, wir hätten irgendwie einen Zauberstab und in der Halbzeitpause würde ich dann damit einmal wedeln und das war's dann und dann spielen wir alle besser. Also ich hatte schon die Hoffnung, dass er das hat. Also die Illusion hat er mir jetzt genommen, weil eigentlich hat er das ja an den vergangenen Stationen immer bewiesen. Und das zeichnet ja auch einen Trainer aus, dass du auf Spielsituationen reagieren kannst und dann im entscheidenden Moment den Leuten da was mitgibst. Ich glaube trotzdem, dass Antwerpen das irgendwie hat und in der Kabine da schon nochmal irgendwas entfachen kann. Und jetzt hat man am Samstag einfach auch mal gemerkt, was für eine Wucht dieser Verein Waldhof Mannheim hat und diese Spieler auch, wenn das alles mal ins Rollen kommt. Ne? So ein Goden, wie der den Kopfball da setzt, ist schon Wahnsinn. Also das imponiert mir. Und in der Form, Veggie hat den Abstiegskampf eben beschrieben, du brauchst dieses Jahr so viele Punkte. Also deswegen bin ich mir auch bei so Mannschaften wie Ferl und so auch noch gar nicht sicher. Also das könnte noch richtig eng werden.
Ja, ich möchte jetzt, das ist mir, wenn ich das ganz ehrlich sagen darf, das ist mir jetzt fast ein bisschen zu viel Lobhudelei für Waldhof. Weil ich sag's mal anders, wenn du das Spiel nicht gewinnst am Samstag, dann war's das fast, glaube ich, schon. Also du hast jetzt 5 Spiele unter Marco Antwerpen, hast den ersten Sieg, also zeitversetzt tritt dann so etwas wie ein Trainereffekt ein. Du hast in der ersten Hälfte, du hast dich gewehrt, das war ordentlich, hattest aber eigentlich keine einzige echte Torchance. Eigentlich ein echtes Regensburg-Spiel. Stabil stehen, vorne 2 oder 3 Chancen, machst das Ding und fährst das dann nach Hause. Ich glaube, wir haben es im Moment auch mit einer Krise von Regensburg zu tun, die auch zu einfache Gegentreffer bekommen, also 2 Kopfballtreffer. Klar hat Waldhof auch Spieler, die das können. Was aber stimmt ist, dass in der 2. Halbzeit ist er dann mit diesen Wechseln für mich schon ein bisschen all-in gegangen. Das Publikum war auch tatsächlich, nachdem es am Anfang sich abgewandt hat, dann irgendwann sehr positiv. Aber wir sollten jetzt auch nicht so tun, als wenn jetzt tatsächlich mit Verspätung der Zauberstab da angekommen ist. Das ist ein... Und wir hatten ja selbst unter Rehm, die hatten in den letzten 5 Spielen 9 Punkte geholt. Also ich bin da schon auch noch ein Stück weit vorsichtig. Von dem, was du auf dem Platz stehen hast, darf Mannheim nicht absteigen. Also die Mannschaft hat genug Qualität, um nicht abzusteigen. Aber das muss jetzt auch konstant abgerufen werden. Deshalb sage ich ja, es haben eigentlich alle unten gepunktet. Und deshalb ist mit nur einem Punkt im Derby, und Kniaz sagt ja selbst, das war zähe Kost, ist der Verlierer des Spieltages, ist für mich Arminia Bielefeld.
Aber wir müssen, also dieses Spiel in Mannheim müssen wir nochmal einordnen. Das ist auch so ein Spiel, das gibt es nur in der dritten Liga. Ne? Der Tabellenführer führt zur Halbzeitpause und verliert dann noch bei einem Abstiegskandidaten mit 3:1. Also hätte Leverkusen gestern im Spiel gegen den FC noch in der zweiten Hälfte verloren, in der Bundesliga wäre die Hölle los. Ne? Bei uns in der dritten Liga ist das einfach Normalität.
Stimmt, absolut. Was dann auch in der dritten Liga auffällt, also erstens mal Platzverhältnisse sind mir jetzt auch, es ist sehr, sehr seifig auf all diesen Plätzen. Ich meine, ich habe auch gestern im Volkspark gesehen, das war auch ein rutschiges Geläuf. Es sind im Moment halt auch so, ja, es kommen noch teilweise Faktoren dazu, die du jetzt gar nicht so erklären kannst. Tabellenerster, Regensburg ist ja auch nicht stabil im Moment. Da haben wir jetzt, glaube ich, das 4. Spiel hintereinander nicht gewonnen. Ne? Die wären natürlich auch dankbar gewesen vor der Saison, Benny Christen hat es eben gesagt, in so einer Situation jetzt zu sein. Aber plötzlich hast du das Gefühl, hat Regensburg auch was zu verlieren. Und Joe Enox hat gesagt, es ist doch eigentlich nur positiver Druck. Und in Mannheim, wo du das Gefühl hast zur Halbzeit, hier ist jetzt eigentlich ist der Ofen aus, da kommt dann so ein Ding, okay, jetzt haben wir vielleicht eh nichts mehr zu verlieren. Der wechselt und jetzt ist dann Marco Antwerpen doch wieder der Zauberer vielleicht. Ne? Aber wie nachhaltig das ist, ich weiß, du schläfst in Marco Antwerpen Bettwäsche, Tobi, aber wie nachhaltig das ist, werden natürlich dann jetzt auch erstmal die nächsten Wochen zeigen müssen.
Die würde ich gerne mal sehen, wie die aussieht. Die
Bettwäsche. Ja, in seiner Bettwäsche schlafe ich, ja, tatsächlich. Nee, aber ist doch wunderbar, dass jetzt die Teams im Keller dafür gesorgt haben, dass wir oben an der Tabellenspitze auf einmal wieder richtig Spannung drin haben. Es gab ja Phasen in der Saison, wo wir uns eigentlich gefragt haben, geht eigentlich nur noch um die Relegation, und jetzt haben wir tatsächlich ja ein knackiges Aufstiegsrennen, weil eben, wie gesagt, Regensburg auch schwächelt. Ulm ist auf einmal laut Markus Anfang der Topfavorit. Und wir dürfen natürlich auch Preußen Münster nicht vergessen, die auch als Aufsteiger auf einmal Vierter sind. 4 Punkte hinterm Relegationsplatz, sie haben in Aue gewonnen. Und so heimlich, still und leise ist Münster auf einmal da oben mittendrin.
Ja, also bei Münster fällt ja jetzt schon seit Wochen auf, dass egal was sie machen, es funktioniert alles. Wir hatten letzte Woche Wehkamp angesprochen als Joker. Diese Woche ist es halt Stetschik. Also es ist egal, was Sascha Hildmann aktuell macht, es funktioniert alles. Jetzt kommt demnächst auch ein neuer Rasen. Also ganz ehrlich, in Münster muss man, glaube ich, aktuell Lotto spielen, weil es funktioniert einfach. Ich bin mir trotzdem unsicher, ob das jetzt bis zum Saisonende genau in diesem Flow so weitergeht, weil dann spielen die ja eine Rückrunde, die ist ja utopisch eigentlich. Also die kannst du ja so nicht erklären. Deswegen Flow mitnehmen, aber ich glaube nicht, dass es dann bis zum Ende reicht. Jetzt ein sehr, sehr spannendes Spiel gegen den HFC am Wochenende. Wenn wir schon bei diesen beiden, ich sag mal, Überraschungsaufsteigern sind, die jetzt noch ungeschlagen sind, also Münster und Ulm in diesem Jahr. Was mir an Ulm so imponiert jetzt, das habe ich jetzt auch am Samstag gemerkt, die kriegen so langsam Profil. Nicht nur, dass die gut Fußball spielen, sondern auch an der Seitenlinie. Ne? Es ist nicht mehr so, wir sind der Aufsteiger, wir halten uns mal hier zurück. Nee, die geben auch richtig Kontra. Dieses Hirschverhalten, sage ich mal, von den Trainerbänken. Also da sind die wirklich mittendrin. Am Wochenende gab es eben diese Situation nach dem Foul von Frei, wo es die rote Karte gab. Da gab es halt Tumulte an der Bank und normalerweise bist du ja als Aufsteiger dann erstmal zurückhaltend. Da muss ich ja anpassen in der Liga. Aber mittlerweile, also ganz ehrlich, Maxi Knauer, der Co-Trainer, teilt da auch ordentlich mit aus und die stecken auch da nicht zurück. Da merkt man, da hat so eine Entwicklung stattgefunden. Und also wir müssen festhalten, mit der SSV Ulm, da wird nicht mehr diese Delle kommen, wo wir sagen, die verlieren jetzt aber nochmal 4, 5 Spiele in Folge. Das wird nicht mehr kommen. Deswegen ist es ja auch so schwierig für Dynamo, da wieder in die Spur zu bekommen.
Und vor allem ganz kurz nur zu den Aufsteigern. Ne? Münster und Ulm haben wir viel besprochen. Wir dürfen Unterhaching nicht vergessen, die auch schon 43 Punkte haben. Und da erinnere ich mich, dass wir vor der Saison gesagt haben, die steigen auf jeden Fall ab. Das war Abstiegskandidat Nummer 1, irgendwie bei vielen. Ja,
herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt, das ist auch Wahnsinn. Und die dritte Liga ist eine Laufliga, also du kannst wirklich einen Lauf bekommen wie Bielefeld. Ich habe übrigens, möchte ich mich jetzt selber mal auf die Schulter klopfen oder mir. Ich habe vor 3 Wochen gesagt, Münster kann aufsteigen. Da war das wahrscheinlich, haben alle noch gedacht, der hat sie nicht mehr alle. Wie du sagst, ich rufe jetzt mal Insta-Wessi an, ob er einen Lottoschein für mich ausfüllen kann. dann hast du natürlich als Mannschaft, die stabil und in sich gefestigt ist, wie Unterhaching, da kannst du auch solche Dinge schaffen. Es ist, also ich finde, wir sagen immer, es ist die verrückteste Liga überhaupt. Was gestern in Duisburg los war, du hast gestern das Gefühl gehabt, dass eine ganze Stadt sich gegen diesen Ausgleich aufgelehnt hat. Ne? Also das ist schon, toll. Unten wie oben und ich bin bei Yannick. Ich glaube, für Ulm wäre es am allerbesten, wenn die gar nicht bis zum Schluss gar nicht realisieren, was da jetzt gerade los ist. Gar nicht zu viel auf die Tabelle gucken. Einfach wirklich dieser blöde Spruch, den jeder Moderator hasst. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Und bin mal gespannt, wenn Ulm, das Benny Kirsten eben gehört, als Gejagter, also die vor ihnen stehen, wenn die nach Dresden kommen, da, ne, das sind natürlich auch Dinge, kannst du das ganz ausblenden, was da drumherum ist? Spielst du so frech und frei weiter? Wenn wir Joe Reichert gehört haben zuletzt, dann glaube ich eher Zweiteres.
Also ich fand in dieser Aussage eben von Benny Kirsten, da war ich doch ein bisschen überrascht, steckte schon sehr viel Psychologie, dass die jetzt schon jetzt, wir sind zwei Wochen vor diesem Spiel, dass die jetzt schon sagen, ja, das Spiel muss erstmal gespielt werden, die müssen auch erstmal bei uns gewinnen. Das sind da jetzt so diese kleinen psychologischen Spielchen, die anfangen, um halt den Gegner zu verunsichern. Ich glaube, dass der SSV Ulm sich davon so überhaupt nicht beeindrucken lässt. Die kommen jetzt zurück ins Donaustadion. Ne? Also was meinst du, was da jetzt für eine Wucht entfacht wird? Auch wenn es nur Sandhausen ist, aber lass dir dieses Spiel gewinnen. Ey, das ist, was dann da los ist in dieser Stadt, wirklich. Also das könnte echt was ganz, ganz Großes werden.
Und die müssen natürlich so langsam kreativ werden, wie sie ihr Stadion zweitligatauglich kriegen. Ne? Denn das wäre dann die nächste große Herausforderung.
Ach so, ja, stimmt. Das ist ja auch ein altehrwürdiges Leichtathletikstadion. Ne? Trotzdem, wenn das voll ist. Das ist, übrigens bin ich darüber gestolpert. Letztes Pflichtspielduell zwischen 60 und Ulm war 99. Mit Werner Lorand als Löwendompteur. 4-1 für die Löwen. Lang, lang ist her.
Die Frage ist doch, wo warst du da?
Auf dem 10-Meter-Turm, da konntest du nämlich ins Stadion reingucken.
Achso, eine Sache wollte ich zu Ulm noch sagen. Ich möchte das jetzt hier nicht zu hoch loben, aber das schwarze Auswärtstrikot von denen, ne? Richtig sexy.
Also jetzt darf ich es ja sagen, weil Tobi eben gestanden hat, dass er in Marco Antwerpens Bettwäsche schläft. Hier sitzt ganz in Schwarz neben mir der Oberspatz, Yannick Bakic.
Mit der Donauwelle im Haar. Liebe Freunde, was liegt euch denn noch auf dem Herzen?
Ja, wir müssen noch eine Sache müssen wir noch besprechen. Das ist der VfB Lübeck, vor allem mit diesem Plakat gegen Schnorrenberg.
Genau, beim Spiel vom VfB Lübeck gegen Saarbrücken 0-0 am Ende ein riesengroßes Banner der Lübecker Fans, wo drauf stand, verpiss dich, Schnorrenberg. Seine Reaktion war, da habe ich mal gemerkt, dass ich einen ganz schön langen Namen habe. Dahinter steckt natürlich eine lange Geschichte. Das war, dass er die Fans so ein bisschen kritisiert hatte in der Vergangenheit. Er ist dann wieder ein bisschen zurückgerudert und das haben die Fans aber natürlich nicht vergessen. Er meinte natürlich auch nur einzelne Fans und nicht alle. Und da ist auf jeden Fall jetzt irgendwie eine große Unwucht entstanden, die dir natürlich überhaupt nicht weiterhilft, wenn du da unten noch rauskommen willst, was jetzt sowieso schon sehr aussichtslos aussieht.
Also ich finde, das ist, wie du gerade sagst, eine sehr diffizile Situation. Also als erstes mal, ich finde die Lohmühle ein geiles Stadion. Ich finde auch den Support grundsätzlich echt gut. Und ich glaube, man muss ganz hart am Ende des Tages sagen, Schnorrenberg hat sich damit jetzt gerade keinen Gefallen getan in der Situation, aber ich persönlich finde, der hat ganz schön dicke Eier, das auch mal zu machen, weil wir haben letzte Mal hier gefordert im Podcast, dass auch mal Vereine Sachen einfach aktiv angehen und dass sich auch einer mal äußert und nicht alles sagt, oh, wir haben super Fans und dann rechtsfreier Raum, Stichwort, haben wir darüber gesprochen, ne, der hat das mal gesagt, was auch wahr ist und das ist kein Lübeck spezifisches Thema, sondern das gibt's eigentlich in jedem Fußballverein und deshalb sage ich, stark, dass er das mal gemacht hat. Das Problem ist, jetzt haben sie noch eine weitere Baustelle in Lübeck. Obwohl, es wäre dann jetzt auch ein bisschen von mir schon sehr heuchlerisch zu sagen, ich fordere das grundsätzlich, aber das kannst du nur machen, wenn du in gesicherten Gefilden bist. Also Hut ab vor ihm, aber das ist natürlich ein Problem, das jetzt auf der Straße liegt und ich glaube auch nicht, dass das so schnell zu lösen ist und die Mannschaft braucht natürlich im Moment was anderes.
Also da sind wir genau bei diesem Problem. Also, ich glaube, im Kern hat er recht. Er meint ja auch gar nicht alle Fans, er hat ja nur auch gewisse Situationen angesprochen. Das sind zum einen diese Toilettengeschichte in Aue oder auch die Schneebälle in Mannheim, die ja sogar zum Sieg geführt haben dann letztendlich. Das Problem ist halt, was erzeugst du damit und was gefährdest du damit in dieser aktuellen Situation? Deswegen sage ich nochmal, im Kern hat er schon recht, aber am Ende ist es in der aktuellen Situation irgendwie so ein Fall, wo es nur Verlierer gibt. Ne? Du hast Schnorrenberg als Verlierer, du hast dann gefühlt die Fans als Verlierer und letztendlich auch den Verein, der jetzt dadurch sich eine neue Baustelle aufgemacht hat, beziehungsweise Schnorrenberg hat ja dann die Baustelle aufgemacht. Also eine ganz, ganz schwierige Situation, wo man am Ende sagen muss, dass der, wenn man es jetzt nur aufs Sportliche legt oder den Fokus drauf legt, dass das auf jeden Fall nicht förderlich ist.
Nächste Partie für Lübeck ist übrigens in Freiburg am kommenden Samstag. Das heißt, sie müssen jetzt schon losfahren quasi, oder?
Ich glaube, das dürfte doch auch die weiteste Tour sein, die es gibt in dieser Liga. Und ich glaube sogar, dass Lübeck dieses Spiel fliegt.
Ja, ja, manchmal fliegen sie.
Gibt ja einen Flughafen in Lübeck.
Dann sind wir jetzt eigentlich fast schon durch, würde ich sagen. Wir wollen es auch nicht unnötig in die Länge ziehen.
Eine Frage noch. Ulms Bundesliga-Saison endete ja mit dem Abstieg, aber es gab auch eine historische Marke. Welche Marke hat denn der SSV Ulm bei einem Gastspiel in Rostock aufgestellt?
Die meisten Bundesliga-Platzverweise in einem Spiel.
Skandal!
Wie viel?
Ah, ich glaube, es waren auf jeden Fall 4 Spieler plus die Bank. Ich glaube, der Co-Trainer oder der Trainer. Andermatt war das damals noch, ne? Und Schiedsrichter, glaube ich, war Fandl. Ich habe letztens eine Dokumentation darüber gesehen, deswegen kam ich so. Aber das war, aber natürlich bleibt hängen. Skandal!
Ja, Janusz Gora stand da und vor dem Mikrofon, ich glaube, der Sat.1-Kollegen und hat einfach nur Skandal in die Kamera reingebrüllt. Sie haben dann in Unterzahl, glaube ich, in der letzten Minute auch das 1:2 noch kassiert bei Hansa.
4:3 History, powered by Thomas Wagner. Immer wieder schön, solche Geschichten von früher zu hören, als wir alle noch nicht geboren waren und du schon mittendrin warst. Dann senden wir jetzt zum Schluss nochmal ganz liebe Grüße raus an Strassi, der hoffentlich nächste Woche wieder fit ist, wenn wir dann aber wieder zu viert am Tisch sitzen, denn wir sind alle schon ein bisschen, sagen wir mal, im Streuselkuchenentzug.
Ja, das hat heute echt gefehlt. Strassi wird hoffentlich fit, um nochmal auf Freitag hinzuweisen. Das lauteste Spiel der Saison. Was war eigentlich das Stadion, wo ihr sagt, boah, da war es am lautesten, wo ihr jemals wart?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, was mir imponiert hat, war bei einem Europa-League-Gastspiel des FC Schalke 04 bei PAOK Saloniki. Da hat mir der Kollege Toni Tomic vorher gesagt, das ist so laut, da kam ich in dieses Stadion rein, das hat eine Laufbahn. Das hat, glaube ich, eigentlich gar kein Dach, außer so 15 VIPs, die irgendwie ein Dach darüber haben. Und das ist so laut. Also Tumba heißt dieses Stadion. Das ist Tumba, steht dann auch da. Und was in meiner jüngeren Vergangenheit unfassbar laut war, war das Halbfinale in der Europa League, Glasgow Rangers gegen Leipzig. Das war so laut nach Abpfiff, als sich die Rangers fürs Finale qualifiziert haben, dass der Boden im Ibrox Park wirklich vibriert hat. Und ich habe gedacht, boah, was hast du denn hier für Zuckungen? Aber das war wirklich das Lager an den Fans.
Ich finde, in Deutschland ist es schon auf Schalke, wo es immer so gefühlt am lautesten ist, aber das ist ja eine subjektive Wahrnehmung. Ist da denn, man hält mal so ein Dezibelmeter irgendwie in den Raum. Macht ihr das am Freitag auch?
Die Idee gibt es. Mal gucken, ob wir da noch eine Kamera für abstellen, aber zumindest beim Torjubel. Ja, die Idee gibt es und mal schauen, ob sie es umsetzen. Ich in meiner kleinen Welt fand letztes Jahr das Spiel, vor 2 Jahren das Spiel Lautern gegen Saarbrücken extrem laut. Das muss man schon sagen, als der Betzenberg dann nach langer, langer Zeit mal wieder richtig ausverkauft war. Und ich erinnere mich an die dritte Liga in Magdeburg. Ich glaube, es war Saisoneröffnung gegen Braunschweig damals, als Kobylanski irgendwie noch einen Hattrick gemacht hat. Aber dieses Stadion in Magdeburg, wie laut das ist schon echt heftig.
Weil da ja auch alle mitmachen, ne? Aber es gibt, glaube ich, auch Momente, Tobi. Und damit möchte ich dich dann einfach entlassen. Weißt du, so Relegation 2000, was war's? Ich glaube 2011, Gladbach gegen Bochum. Igor de Camargo, 92. Minute. Da habe ich wirklich gedacht, das Dach fliegt weg. Oder ich war bei der Rettung meines HSV, 2-1, 90. Waldschmidt oder 89. gegen Wolfsburg. Da habe ich auch gedacht, jetzt fliegt das Stadion auseinander. Also das sind natürlich schon auch Momente, die große Traditionsclubs im Stadion auch kreieren können.
Und auch am kommenden Wochenende hoffen wir wieder auf große Momente in Liga 3. Und wir drei plus Strassi sehen uns dann nächste Woche wieder. Ich wünsche euch eine schöne Woche.
Dir auch, Tobi, danke.
Bis bald.
Getränke in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen? United, United.